Also wer mag, darf dazu aufstehen. Und ich lese aus 1. Korinther 2, Abvers 4. Fühlt euch frei. Und meine Rede und meine Verkündigung bestand nicht in überredenden Worten menschlicher Weisheit, sondern in der Weisung des Geistes und der Kraft, damit euer Glaube nicht auf Menschenweisheit beruhe, sondern auf Gottes Kraft. Wir reden allerdings Weisheit unter den Gereiften, aber nicht die Weisheit dieser Weltzeit, auch nicht der Herrscher dieser Weltzeit, die vergehen, sondern wir reden Gottes Weisheit im Geheimnis, die verborgene, die Gott vor den Weltzeiten zu unserer Herrlichkeit vorherbestimmt hat, die keiner der Herrscher dieser Weltzeit erkannt hat. Denn wenn sie sie erkannt hätten, so hätten sie den Herrn der Herrlichkeit nicht gekreuzigt, sondern wie geschrieben steht, was kein Auge gesehen und kein Ohr gehört und keinem Menschen ins Herz gekommen ist, was Gott denen bereitet hat, die ihn lieben. Uns aber hat es Gott geoffenbart durch seinen Geist, denn der Geist erforscht alles, auch die Tiefen Gottes. Denn wer von den Menschen kennt die Gedanken des Menschen, als nur der Geist des Menschen, der in ihm ist. So kennt auch niemand die Gedanken Gottes, als nur der Geist Gottes. Wir aber haben nicht den Geist der Welt empfangen, sondern den Geist, der aus Gott ist, so dass wir wissen können, was uns von Gott geschenkt ist. Und davon reden wir auch, nicht in Worten, die von menschlicher Weisheit gelehrt sind, sondern in solchen, die vom Heiligen Geist gelehrt sind, indem wir Geistliches geistlich erklären. Der natürliche Mensch aber nimmt nicht an, was vom Geist Gottes ist, denn es ist ihm eine Torheit, und er kann es nicht erkennen, weil es geistlich nicht beurteilt werden muss. Der geistliche Mensch dagegen beurteilt zwar alles, er selbst jedoch wird von niemandem beurteilt. Denn wer hat den Sinn des Herrn erkannt, dass er ihn belehre? Wir aber haben den Sinn des Christus. Und ich, meine Brüder, konnte nicht zu euch reden, als zu geistlichen, sondern als zu fleischlichen Menschen, als zu Unmündigen in Christus. Milch habe ich euch zu trinken gegeben und nicht feste Speise, denn ihr konntet sie nicht vertragen. Ja, ihr könnt sie auch jetzt noch nicht vertragen, denn ihr seid noch fleischlich. Solange nämlich Eifersucht und Streit und Zwietracht unter euch sind, seid ihr da nicht fleischlich und wandelt nach Menschenweise? Denn wenn einer sagt, ich gehöre zu Paulus, der andere aber, ich zu Apollos, seid ihr da nicht fleischlich?
Ja, guten Abend, liebe Geschwister, liebe Gäste. Ich freue mich sehr, dass ihr alle hierher gefunden habt. Vielen Dank, Gideon, auch für das Vorlesen des Bibeltextes. Ich freue mich sehr, euch heute aus dem Wort Gottes erzählen zu dürfen und euch etwas von meiner Erkenntnis teilen zu dürfen. Und wie immer seid ihr sehr gern aufgefordert, zu prüfen, was ich sage an der Heiligen Schrift. Und ich bin jederzeit offen für Kritik auf der Basis des Wortes Gottes, aber auch natürlich so an sonstiger Kritik und freue mich aber sehr, wenn ihr erbaut werdet. Genau. Ich hoffe, das war jetzt Ansporn genug, wachsam zu sein und genau, mir zu folgen. Im letzten Jahr hatte ich Geburtstag und ich habe zum Geburtstag Geschenke gekriegt, wie es hier in Deutschland eben Sitte ist. Und ich habe zum Geburtstag den Film Machine Gun Preacher gekriegt. Und das heißt auf Deutsch der Maschinengewehrprediger. Und es geht da um einen Mann namens Sam Childers, der eben verschiedene Dinge erlebt. Und der Film, ich habe schon ein Glas, danke Gideon. Und der Film basiert eben auf einer wahren Begebenheit. Und es gibt tatsächlich einen Sam Childers und der hat in den Grundzügen diese Dinge tatsächlich gemacht. Ich kenne den Mann in Wirklichkeit nicht, ich kann über den Mann nicht sprechen. Was ich jetzt als Gedankeneinstieg geben möchte, ist allein aus dem Film. Und es sind die Eindrücke, die ich aus dem Film gewonnen habe. Es ist auch kein wirklich christlicher Film, also er hat einen christlichen Untouch, aber wenn man wirklich was Geistliches erwartet, wird man ein bisschen enttäuscht. Allerdings, wenn man Hollywood erwartet, wird man nicht enttäuscht und man freut sich sogar über einige geistliche Aspekte. Aber mit etwas Fantasie und wenn man ein paar Stellschrauben stellt, stellen sich tatsächlich geistliche Probleme. Und eins davon wollen wir eben heute betrachten. Und zwar ist da dieser Sam Childers und er führt ein schlimmes Leben. Und als er aus dem Gefängnis kommt, hat sich eben seine Frau bekehrt und kurze Zeit darauf bekehrt er sich auch. Also er erlebt noch diesen schlimmen Wandel, eine Zeit lang Drogen, Sex, Alkohol, all das, bekehrt sich dann aber und findet zu Jesus Christus. Und dann merkt man schön, wie Gott anfängt in seinem Leben zu wirken und er kriegt erstmal wieder eine Verbindung zu seiner Familie, er kümmert sich um seine Familie und er geht einer geregelten Arbeit nach, er hat dann ein eigenes kleines Bauunternehmen und baut eben Häuser in Amerika. Und irgendwann kommt es eben, dass Gott diesen Mann beruft. Und zwar beruft er ihn in den Südsudan, um dort ein Kinderheim zu betreiben. Und so kommt es eben, dass dieser Mann in den nächsten Jahren seines Lebens immer wieder pendelt, also immer wieder lebt in Amerika, bei seiner Familie, bei seiner Firma und gleichzeitig, also abwechselnd, eben auch im Südsudan bei seinem Waisenhaus. Und wo er eben eine Aufgabe hat von Gott, wo Gott ihm eine Aufgabe berufen hat. Und dann ist es eben so, dass er auch oft in Amerika um Spenden bittet und eben irgendwann angeekelt ist von diesem reichen Lebensstil, den die Amerikaner pflegen und dass sie auch nicht wirklich etwas davon abgeben wollen. Und es ekelt ihn fast schon an, wie die Amerikaner leben in all ihrem Reichtum, weil er eben dieses Elend im Südsudan, wo ein Krisengebiet, ein Kriegsgebiet ist, wo er das halt ständig vor Augen hat. Und man merkt wirklich, wie dieser Frust in ihm immer stärker wird. Und dann gibt es eine ganz spezielle Szene, die mir persönlich sehr nahe gegangen ist. Und zwar ist er wieder in Amerika und sitzt auf seinem Sessel und überlegt, wie er eine ziemlich wichtige Anschaffung für das Kinderheim finanzieren kann. Und es ist wirklich dringend, also es ist nicht so, dass da jetzt irgendwelche Luxusgüter fehlen, sondern es fehlen grundlegende Güter. Und in dem Moment kommt seine Tochter rein und seine Tochter wird bald die Schule abschließen, dann gibt es einen großen Ball und seine Tochter sagt zu ihm, du Papa, ich würde gerne mit einer Limousine dahin fahren. Also richtig mit den Freundinnen und so. Und also es regt ihn sehr auf und er lehnt es dann ab, weil er eben gerade dieses Elend vor Augen hat. Aber wenn ich euch jetzt frage, was ist denn hier eine biblisch richtige Entscheidung? Das ist nicht einfach. Denn auf der einen Seite haben wir die Familie von ihm und wir würden alle sagen, seiner Tochter einen großen Wunsch zu erfüllen, kann eine gute Sache sein, ist eine gute Tat. Es ist großzügig von ihm und ich denke auch so ein Abschlussball wird etwas sein, was die Tochter auch mehr oder weniger für immer prägen wird. Auf der anderen Seite ist da die Aufgabe vor Gott in diesem Kinderheim. Und das eine Geld, was in die Familie fließt oder hier in die Limousine, fehlt halt auf der anderen Seite. Und das sind beides Positionen, die wir von der Bibel her als wichtig betrachten würden. Wie entscheidet man? Es ist schwierig. Es lässt sich nicht durch einfaches Lesen der Schrift ausmachen. Wenn wir jetzt Jura anwenden würden, Rechtswissenschaft, wir haben auch abstrakte Texte, wenn wir das machen würden, dann würden sich dann anfangen, an dieser Stelle die Bibliotheken zu füllen. Die einen würden das denken, die anderen das denken, man könnte viele Aufsätze lesen, alles wäre vertretbar, nichts wäre falsch. Ist es hier auch so? Muss man nur gut argumentieren oder kommt es auf was anderes an? Wir möchten das einfach mal im Hinterkopf behalten, wenn wir jetzt den Bibeltext zusammen betrachten. Gideon hat uns schon einen Kernabschnitt vorgelesen. Der gesamte Sinnzusammenhang ist eigentlich 1. Korinther, Kapitel 1 bis Kapitel 4. Und ich möchte da auch, nicht überall, aber ich möchte da auch mit uns durchgehen. Hurtig, ich werde aber das meiste einfach zusammenfassen und euch kurz erzählen. Lest es zu Hause nach, prüft mich in dem, was ich sage. Und besonders betrachten möchte ich eben die Verse, die Gideon uns auch gelesen hat. Paulus schreibt an die Korinther. Die Korinther sind eine Gemeinde, die eben in Korinth beheimatet sind. Und Paulus fängt an, indem er sie grüßt und er dankt Gott für die Korinther. Und er sagt dann in Kapitel 1, Vers 5, er dankt dafür, dass sie in allem reich gemacht worden sind, in allem Wort und in aller Erkenntnis. Und er sagt dann noch in Vers 7 über sie, dass sie keinen Mangel an irgendeiner Gnadengabe haben. Und das ist der erste Eindruck, den ich euch mitgeben möchte von den Korinthern, wenn wir die korinthische Gemeinde betrachten. Alles, was Paulus über diese Menschen oder zu diesen Menschen schreiben wird, müssen wir im Hinterkopf haben, dass wir eine Gemeinde haben, die reich waren an diesen Gnadengaben des Geistes. Wir werden später im Brief, in Kapitel 12 folgende, sieht man dann auch, was das ist, was sind die Gnadengaben des Geistes und so. Und das war einfach reichlich vorhanden und Paulus dankt Gott dafür. Das heißt, wir haben in dieser Gemeinde ein reges Wirken des Heiligen Geistes. Das müssen wir im Hinterkopf haben. Dann in Vers 10 hat Paulus seinen kurzen Dank abgeschlossen und spricht das erste konkrete Problem an, was er mit den Korinthern besprechen will. Er sagt dann, ich ermahne euch aber, ihr Brüder, Kraft des Namens unseres Herrn Jesus Christus, dass ihr alle einmütig seid in eurem Reden und keine Spaltung unter euch zulasst. Und Paulus spricht dann über die Spaltungen. Ganz konkret hatten die Korinther das Problem, dass sie Spaltungen hatten, also Parteiungen. Die einen waren auf der Seite von dem, die anderen auf der Seite von dem und dann gab es so Gruppierungen, alle waren gegeneinander. Das war das konkrete Problem, was die Korinther hatten. Und Paulus redet eben eine kleine Weile bis Vers 16, einschließlich 16, über dieses Problem. Und dann leitet Paulus über in einen ersten lehrmäßigen Einschub. Und diese lehrmäßigen Einschübe funktionieren so, dass Paulus sie sagt, in Beziehung auf das konkrete Problem, über das er spricht. Das heißt, wir haben die Spaltungen und Paulus lehrt die Korinther etwas für das Problem der Spaltungen, aber diese lehrmäßige Aussage geht weit darüber hinaus. Es ist nicht nur für dieses eine Problem, sondern wir lernen Grundlegendes. Und so spricht eben Paulus darüber, dass er nur wenige Leute getauft hat, und ich weiß, ob er sonst noch jemand getauft hat. Und dann sagt er, denn Christus hat mich nicht gesandt, Vers 17, zu taufen, sondern das Evangelium zu verkünden, und zwar nicht in Redeweisheit, damit nicht das Kreuz des Christus entkräftet wird. Und jetzt fängt Paulus an zu reden über die Torheit vom Kreuz und die Weisheit dieser Welt. Und Paulus sagt den Korinthern und bringt ihnen bei, es gibt die Weisheit dieser Welt und nach dieser Weisheit ist diese Botschaft, dass wir einen Gott haben, der auf die Erde gekommen ist und der gekreuzigt wurde, dass es für die eine Torheit ist, also eine Dummheit. Ja, also wenn man so vernünftig nachdenkt mit dem Menschenverstand, sagt man, das ist dumm. Das kann nicht sein. Und dann sagt er zum Beispiel in Vers 22, während nämlich die Juden ein Zeichen fordern und die Griechen Weisheit verlangen, verkündigen wir Christus den Gekreuzigten. Und Paulus zeigt dann in Vers 24, dass es uns, die wir glauben, dass es für uns eine Gotteskraft und eine Gottesweisheit ist. Ja, also es gibt die menschliche Weisheit und es gibt die göttliche Weisheit. Und er sagt, Christus der Gekreuzigte ist für die menschliche Weisheit eine Dummheit, aber für uns, die wir glauben, ist es Gotteskraft und Gottesweisheit. Und dann sagt er noch, Vers 25, das Törichte Gottes ist weiser als die Menschen. Damit sagt er, naja, das ist Gottesweisheit, aber selbst das Dumme von Gott ist schon viel besser, viel höher als das, was die Menschen haben. Und er erzählt dann noch weiter, dass Gott das Schwache in dieser Welt erwählt hat. Und das sind jetzt ganz grundlegende Dinge, aber eben in Bezug auf dieses konkrete Problem der Spaltungen. Das merken wir auch in Kapitel 2, da endet dann dieser Einschub und in Abvers 2 sagt er, denn ich hatte mir vorgenommen, unter euch nichts anderes zu wissen als nur Jesus Christus und zwar als Gekreuzigten. Und wir merken, er kommt aus diesem Abstrakten, aus diesem Lehrmäßigen, kommt er raus und redet wieder ganz klar über das Problem, als er kam. Und den Anfang, den Gideon uns gelesen hat, ist eben auch noch ein Teil dieser Zusammenfassung, wo er eigentlich nochmal zusammenfasst, gerade dieses, also es gibt Christus den Gekreuzigten, ich lese nochmal vor. Er fasst es zusammen, Kapitel 2, Vers 4. Und meine Rede und meine Verkündigung bestand nicht in überredenden Worten menschlicher Weisheit, sondern Erweisung des Geistes und der Kraft, damit euer Glaube nicht auf Menschenweisheit beruhe, sondern auf Gottes Kraft. Das ist die Anwendung, das ist die erste Anwendung von diesem ersten Lehrblock. Und dann kommt ein zweiter Lehrblock. Wieder in Bezug auf dieses Problem der Spaltungen, erklärt Paulus eine zweite grundlegende Wahrheit oder einen zweiten grundlegenden Aspekt dieser Wahrheit. Und den möchte ich heute mit uns betrachten. Er sagt, wir reden allerdings Weisheit unter den Gereiften, aber nicht die Weisheit dieser Weltzeit, auch nicht der Herrscher dieser Weltzeit, die vergehen, sondern wir reden Gottes Weisheit im Geheimnis, die verborgene, die Gott vor den Weltzeiten zu unserer Herrlichkeit vorherbestimmt hat. Entschuldigung. Wir sehen, Paulus unterscheidet klar, dass es zwei verschiedene Weisheiten gibt. Es gibt die Weisheit der Menschen und es gibt die Weisheit Gottes. Und wir haben vorher schon gesehen, dass es beides gibt und wir haben gesehen, dass es eine besser ist als das andere. Aber hier trennt Paulus die zwei nochmal ganz scharf voneinander. Er sagt, es ist etwas anderes und wir reden, also wir, die Aposteln, wir reden eben nicht dieser menschlichen Weisheit, sondern eben nach der göttlichen. Dann sagt er in den nächsten Versen, dass die Menschen, also die Herrscher dieser Weltzeit, in der sie diese Weisheit nicht erkannt haben, sonst hätten sie den Herrn der Herrlichkeit, heißt es, glaube ich, Herrn der Herrlichkeit nicht gekreuzigt. Ja, also wenn sie erkannt hätten, wer Jesus Christus ist, hätten sie nicht gekreuzigt. Und jetzt kommt's, Vers 10. Uns aber hat es Gott geoffenbart durch seinen Geist. Und jetzt kommt's, denn der Geist erforscht alles, auch die Tiefen Gottes. Denn, Vers 11, wer von den Menschen kennt die Gedanken des Menschen als nur der Geist des Menschen, der in ihm ist? So kennt auch niemand die Gedanken Gottes als nur der Geist Gottes. Paulus hat sich bemüht, rauszuarbeiten über lange Verse hinweg, dass es zwei verschiedene Weisheiten gibt. Und jetzt sagt Paulus, ja, wir reden die Weisheit Gottes, aber der Mensch kann die Weisheit Gottes nicht selber erkennen, sondern nur durch den Geist Gottes können wir das Göttliche, also diese göttliche Weisheit erkennen. Und er verwendet dafür ein einfaches Bild. Er sagt, nur der Mensch selber weiß wirklich, was in einem vorgeht. Hier sitzen viele Menschen und ich kann mit euch reden. Die einen kenne ich besser, die einen kenne ich schlechter. Aber was wirklich in euch vorgeht, das wisst nur ihr selbst. Und Gott, das zählt aber nicht. Aber das Bild, was Paulus verwendet, nur man selbst weiß, was wirklich in einem vorgeht. Und genauso wie jeder einzelne Mensch, der Geist eines Menschen, nur weiß, was in einem vorgeht, genauso weiß auch nur der Geist Gottes, was in Gott vorgeht. Und was wir lernen können, unsere menschliche Weisheit ist etwas grundlegend anderes als die göttliche. Und unsere menschliche Weisheit kann niemals Göttliches, auch nicht das göttliche Wesen, erkennen. Und das ist in der Tiefe das eigentliche Problem, was die Korinther haben. Das sehen wir in Kapitel 3. Denn in Kapitel 3 macht Paulus diesen Sack wieder zu. Er erklärt ihnen eben, dass die göttliche Weisheit nur vom Geist Gottes erkannt werden kann. Er sagt auch, dass die Gläubigen vom Geist Gottes gelehrt werden. Vers 13, die vom Geist Gottes gelehrt sind, indem wir Geistliches geistlich erklären. Und wieder gerade auch davor, nicht von menschlicher Weisheit. Also wie ganz scharf diese Abgrenzung. Und dann in Kapitel 3 kommt er wieder aus diesem lehrmäßigen Block raus und wendet es wieder konkret auf die Korinther an. Und er sagt, und ich, Vers 1, Kapitel 3, Vers 1, und ich, meine Brüder, konnte nicht zu euch reden als zu geistlichen, sondern als zu fleischlichen Menschen, als zu Unmündigen in Christus. Milch habe ich euch zu trinken gegeben und nicht feste Speise, denn ihr konntet sie nicht vertragen. Jetzt könnt ihr sie auch noch nicht vertragen. Und jetzt kommt Vers 3. Denn ihr seid noch fleischlich. Was bedeutet fleischlich? Was bedeutet geistlich? Geistlich bedeutet, wir werden es gleich nochmal tiefer betrachten, im Zusammenspiel mit dem Heiligen Geist, ja, also das Göttliche, was das Göttliche erforschen kann, das geistlich. Und fleischlich meint nichts anderes als diese ganze menschliche Weisheit und das ganze Menschliche, was Paulus gerade lang und breit erklärt hat, dass es gibt und ganz schön alles ausgearbeitet hat, wie es sich zum Göttlichen verhält. Und jetzt sagt er, und das ist wichtig für uns, besonders wichtig für uns, er sagt, ihr Korinther, die gläubig sind, wo der Heilige Geist wirkt, diesen reich an Gnadengaben, diese Korinther sind fleischlich. Und das ist das Problem. Und weil sie im Herzen fleischlich sind, weil sie menschlich handeln, weil sie menschlich, also nicht mit dem Heiligen Geist quasi zusammenarbeiten, sondern menschlich unterwegs sind, deshalb sind die Spaltungen da. Denn all das schreibt Paulus in Bezug auf die Spaltungen. Wir sehen es gleich im nächsten Satz. Er sagt in Vers 3, denn ihr seid noch fleischlich. Und jetzt kommt, solange nämlich Eifersucht und Streit und Zwietracht unter euch sind, seid ihr da nicht fleischlich. Und dann merken wir auch, es geht die ganze Zeit um dieses Problem. Was bedeutet es, geistlich zu handeln? Wir haben schon gesehen, nur der Geist Gottes kann Göttliches erkennen. Das heißt, geistlich muss zwingend etwas mit dem Heiligen Geist zu tun haben. Was ist der Heilige Geist? Der Heilige Geist, wir lesen ausführlich darüber in Johannes 14 bis 17, ist so. Der Sinnabschnitt, das sind die letzten Worte Jesu an seine Jünger, bevor er geht, also bevor er dann stirbt und dann eben in den Himmel geht, grob verkürzt. Und Jesus bereitet seine Jünger vor und er sagt ihnen, dass der Heilige Geist kommen wird. Und der Heilige Geist ist eben das Göttliche, was jetzt bei den Gläubigen ist, um sie eben fähig zu machen, Göttliches zu erkennen, weil der Mensch kann es aus sich nicht. Und es gibt verschiedene Kriterien, zum Beispiel in Johannes 14, Vers 19 und 14, sagt Jesus, ich lasse euch nicht als Waisen zurück. Ja, ich habe die falschen Verse abgeschrieben. Ah, nein, doch nicht. Naja, also ich 18 bis 20. Ich lasse euch nicht als Waisen zurück. Ich komme zu euch. Noch eine kleine Weile und die Welt sieht mich nicht mehr. Ihr aber seht mich. Weil ich lebe, sollt ihr auch leben. Und jetzt 20. An jenem Tag, also Johannes 14, Vers 20, an jenem Tag, das ist der Tag, das wird aus dem Kontext klar, das ist der Tag, wenn der Heilige Geist kommt, werdet ihr erkennen, dass ich in meinem Vater bin und ihr in mir und ich in euch. Jesus Christus sagt, ich bin in euch. Und das hängt eng mit dem Heiligen Geist zusammen, das Göttliche in uns. Das ist ein Merkmal des Heiligen Geistes, des wirklichen Wirken des Heiligen Geistes, dass es eng damit zusammenhängt, dass Christus in uns ist. Also in den Gläubigen, in denen, die daran glauben, dass Jesus Christus für die Sünden der Welt und für die Sünden von einem persönlich gestorben ist. Deutlich wird es auch in Johannes 15, Vers 15. Der bekannte Vers, ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben, wer in mir bleibt und ich in ihm, der wird viel Frucht bringen, getrennt von mir könnt ihr nichts. Wie auch, ohne den Heiligen Geist können wir Göttliches nicht erkennen. Wie sollten wir irgendwas Wertvolles, irgendwas Göttliches vollbringen? Es geht nicht. Weitere Merkmale haben wir in Johannes 16, Vers 13 und 14. Wenn aber jener kommt, der Geist der Wahrheit, so wird er euch in die ganze Wahrheit leiten. Ja? Und da sehen wir auch diese Funktion, der Heilige Geist leitet uns in die Wahrheit, er zeigt uns Dinge auf. Und jetzt, denn er wird nicht aus sich selbst reden, sondern was er hören wird, das wird er reden und was zukünftig ist, wird er euch verkündigen. Der Heilige Geist redet zu uns und er unterrichtet uns. In Johannes 6, Vers 45 steht auch, dass wir alle von Gott selber gelehrt sind. Und das ist der Heilige Geist. Gott selber lehrt uns. Gott selber schließt uns Dinge auf durch seinen Heiligen Geist. Dadurch, dass der Heilige Geist in uns ist, sind wir, also wir die Gläubigen, sind auf einmal in der Lage, Göttliches zu erkennen. Und Johannes 16, Vers 14, sehr wichtig. Der Heilige Geist wird mich verherrlichen, sagt Jesus. Denn von dem Meinen wird er nehmen und euch verkündigen. Ein Merkmal des Heiligen Geistes ist, dass er immer, immer, immer Christus verkündigt. Und wir müssen darauf achten, wenn der Heilige Geist wirkt, dann wird immer Jesus groß gemacht. Und wenn du wissen willst, ob irgendwo der Heilige Geist wirkt, dann halt mal inne, werd nüchtern und frag dich, wer wird hier groß gemacht? Wer wird hier wirklich, wirklich groß gemacht? Und frag dich, ist es Jesus Christus selbst? Ist es wirklich Jesus Christus selbst? Oder ist es der Mensch? Sind es die Probleme des Menschen? Ist es ein Gefühl? Ist es vielleicht auch eine Ordnung? Regeln? Irgendwas? Es muss Christus selbst sein. Sonst ist es sicher nicht der Heilige Geist, denn wir lernen aus der Schrift, der Heilige Geist verherrlicht Christus. Wie kann ich also nun im Geist wandeln? Ich muss diese Stütze, diese Hilfe, die Gott uns gegeben hat, den Heiligen Geist, nutzen. Ich muss anfangen, mein geistliches Leben oder mein Leben insgesamt in Kooperation, könnte man sagen, mit dem Heiligen Geist zu leben. Ich muss lernen, auf den Heiligen Geist zu hören. Und das ist nichts anderes. Wir haben gesehen, der Heilige Geist führt immer zu Christus. Das ist nichts anderes, als am Ende alles im Leben mit Jesus Christus zu besprechen. Unser ganzes Leben muss vor dem Angesicht Jesu Christi im Gebet offenbar werden. Und dort müssen wir die Dinge ausdiskutieren. Und dort müssen wir die Dinge ausbrüten im Gebet vor Jesus Christus. Und dann werden wir in der Lage sein, das ist alles Dinge, die durch den Heiligen Geist gehen. Das konnten Menschen ohne den Heiligen Geist, konnten das so nicht. So unmittelbar und so direkt. Dann werden wir in der Lage sein, ganz konkret geistlich zu wandeln. Und die Korinther haben das nicht geschafft. Die Korinther haben sich auf Menschliches verlassen. Was weiß ich, vielleicht haben sie es an der Uni gelernt, Rhetorikkurs, vielleicht haben sie es irgendwo gelernt, weiß ich nicht, sie haben, egal wo sie es hergenommen haben, jedenfalls nicht vom Heiligen Geist. Und das ist das Problem. Und Paulus hat sehr detailliert aufgezeigt, dass das Problem von da kommt. Genau. Es gibt noch nach diesem Kapitel noch ein, zwei Stellen, die ich mit euch betrachten möchte, die auch in diesem Kontext stehen. Bis, also einschließlich Kapitel 4, geht um dieses Problem der Spaltungen und damit auch um dieses eigentliche Problem des fleischlich Wandels, dieses menschlichen Wandelns. Das merken wir daran, zum Beispiel in Kapitel 3, Vers 21, sagt Paulus, so rühme sich nun niemand irgendwelcher Menschen. Das ist ein ganz konkreter Satz, der sich ganz konkret auf dieses Problem bezieht. In Kapitel 4, Vers 18 zum Beispiel auch, weil ich nicht selbst zu euch komme, haben sich etliche aufgebläht. Wenn man dieses Problem der Spaltung anguckt, dann merkt man auch, das ist ein Satz, der sich ganz klar auf dieses Problem bezieht. Und erst in Kapitel 5 sagt Paulus, überhaupt hört man von Unzucht unter euch. Und erst da geht es von diesem konkreten Problem der Spaltungen weg. Und ich möchte mit uns noch in dem Kontext ein, zwei andere Stellen angucken, die wir auch mit dem Hintergrund des geistlichen und fleischlichen Wandels betrachten müssen. Und eine Stelle ist eben 1. Korinther 3, 11 bis 15. Ich werde es nicht vorlesen. Bitte lest es und prüft mich in dem, was ich sage. Ich werde es teilweise vorlesen. Es ist das sogenannte Preisgericht, wir kennen das alle. Da sagt Paulus in Kapitel 3, Vers 11, denn einen anderen Grund kann niemand legen, außer dem, der gelegt ist, welcher ist Jesus Christus. Und dann jetzt muss man aufpassen, wie man darauf baut. Man kann auf diesen Grund Holz, Heu und Stroh bauen oder Gold, Silber, Edelsteine und dann geht das alles durchs Feuer und dann wird das ganze brennbare Material eben verbrennen und man wird Schaden leiden, aber gerettet werden und das andere wird eben bestehen und man wird Lohn empfangen. Ja, das sogenannte Preisgericht, wo man eben Belohnung bekommt. Und wir müssen sehen, dass es hier nicht darum geht, um gute Werke oder schlechte Werke. So habe ich das in der Kinderstunde gelernt, es geht um gute oder schlechte Werke. Das ist nicht richtig. In dem Kontext, wenn man das im Kontext betrachtet, dann geht es Paulus darum, dass die Korinther geistlich wandeln sollen. Was im Geist, im Preisgericht, sind am Ende die wertvollen Materialien, die geistlichen Sachen. Und seht ihr, die Problematik besteht darin, dass man das von außen nicht sieht. Ihr seht mich hier zu euch reden und ihr könnt sagen, oh, er redet über die Bibel, voll gut, ja, das ist bestimmt ein gutes Werk, aber ihr seht meine Herzenshaltung nicht. Ihr seht nicht, ob ich das hier vor dem Angesicht Jesu Christi besprochen habe und ob Jesus Christus mir das aufs Herz gelegt hat durch den Heiligen Geist, dass ich das hier machen soll. Vielleicht habe ich ja auch einfach nur, keine Ahnung, studiert mein Studium und habe dann gedacht, oh, jetzt gehe ich genauso an die Bibel ran, das wäre Heu. Heu, das wäre Holz, das würde verbrennen, das würde vor dem Angesicht Jesu Christi nicht bestehen. Und wir sehen es von außen nicht. Wir sehen von den Handlungen von außen nicht, ob wir auf Menschliches zurückgreifen, auf etwas, was irgendwo aus der Welt kommt, also von den Menschen, die gottlos wandeln oder was wir sonst gewirkt haben, oder ob es wirklich Dinge sind, die aus der Gemeinschaft mit Jesus Christus kommen. Und das Schwierige ist, dass wenn ich in die Gemeinschaft mit Jesus Christus gehe, dass mir Gott, Jesus, durch den Heiligen Geist auch Dinge zeigen kann, wie ich es machen kann. Ich habe euch hier ein Anschauungsmaterial mitgebracht. Ihr könnt, dass man sowas macht, kann man lernen in irgendwelchen Seminaren. Wenn ich einfach nur gedacht hätte, boah, ich habe gelernt, wie man einen guten Vortrag macht, ich mache das, dann wäre es menschlich. Aber wenn ich darüber gebetet habe und mir Jesus Christus gezeigt hat, das ist eine gute Idee, macht es. Halt in der Richtung, das ist jetzt ein einfaches Beispiel. Das ist ein einfaches Beispiel, dann ist es geistlich. Und man sieht es von außen nicht. Ihr seht nur, dass ich euch das Ding hinhebe. Darauf müssen wir aufpassen. dass wir die Dinge vor dem Angesicht Jesu Christi bewegen. Dann gibt es noch die Stelle, ihr seid ein Tempel des Heiligen Geistes. Das kommt auch direkt in 1. Korinther 3, 16 bis 18. Ich mache es ganz kurz, weil die Zeit nicht reicht. Was Paulus sagen möchte, ist, der Ort, an dem Gott sich offenbart, der Ort, an dem Gott spricht, der Ort, an dem Kommunikation mit Gott stattfindet, ist der Gläubige selbst, inwendig in dem Gläubigen selbst. Wenn wir im Alten Testament betrachten, die Stiftshütte, den Tempel, dann ist es immer der Ort, wo Gott wohnt, wo Kommunikation mit Gott stattfindet. Da ist Gott, wo der Tempel ist, da ist Gott. Und es ist nichts anderes, als dass Paulus sagt, nochmal ganz klar, der Heilige Geist ist in dir, in dem Gläubigen, inwendig. Und als letztes möchte ich mit uns noch die Rolle der Bibel betrachten. Ja, wie ist es jetzt mit der Bibel? Wir müssen doch alles an der Schrift prüfen. Ja, das ist richtig. Aber 2. Timotheus 3, Vers 16, alle Schrift ist von Gott eingegeben, unnützlich zur Belehrung, zur Überführung, zur Zurechtweisung und so weiter und so weiter. Die Bibel selber ist von Gott eingegeben. Die Bibel ist göttlich. Und wir haben gesehen, der Mensch kann aus sich selber raus Göttliches nicht verstehen. Man kann auch die Bibel lesen, ohne den Heiligen Geist, ohne mit Jesus drüber zu reden, und man wird das Göttliche nicht verstehen. Viele Menschen studieren Theologie ohne Jesus. Und sie lernen viel menschliche Weisheit. Und was sie da rauskriegen, ist teilweise gruselig, wenn man Gott kennt. Aber auch als Gläubige, wenn wir die Dinge nicht mit Jesus besprechen oder nur vielleicht den Kommentar nehmen und gucken, was andere geschrieben haben, ohne das vor dem Angesicht Jesu zu prüfen, es ist menschlich, es ist fleischlich, es wird verbrennen vor dem Angesicht Jesu Christi und es wird auch keine Frucht bringen, sondern unser Leben muss offenbar werden vor dem Angesicht Jesu Christi. Aber auf der anderen Seite sagt Hebräer 4, Vers 12, denn das Wort Gottes, das ist die Heilige Schrift, ist lebendig und wirksam und schärfer als jedes zweischneidige Schwert und es dringt durch, bis es scheidet, sowohl Seele als auch Geist, sowohl Mark als auch Bein. Und es ist ein Richter der Gedanken und Gesinnungen des Herzens. Seht ihr, wenn man anfängt, mit dem Heiligen Geist, also mit Jesus zu reden, in seinem Inneren zu beten und zu ringen, dann wird man merken, dass nicht nur der Heilige Geist in einem sind, sondern das ganze Menschliche ist auch noch drin. Und es sind viele Gedanken in meinem Kopf und in jedem Kopf wahrscheinlich. Und viele sind einfach auch nicht menschlich, nicht geistlich. Und oftmals ist es klar, dass Dinge nicht vom Heiligen Geist sind. Und manchmal ist es schwierig. Und wir brauchen die Heilige Schrift, um filtern zu können. Wir müssen die Bibel vors Angesicht Jesu Christi bringen und wir müssen unser Leben vors Angesicht Jesu Christi bringen, sonst wandeln wir nicht im Geist. Aber wir brauchen die Bibel, weil es über der Bibel offenbar wird, was wirklich vom Geist ist und was nicht. Und das ist ein Zusammenspiel, das ist eine Wechselwirkung. Wie genau und exakt das funktioniert, das sagt uns die Bibel nicht, das kann ich euch nicht sagen, aber da muss man einfach im Glauben gehen und muss sagen, die Bibel sagt es, wir müssen wandeln im Geist, wir haben den Heiligen Geist, die Bibel sagt es, dass das Wort Gottes ein zweischneidiges Schwert ist und die Gedanken richtet. Und ich möchte euch ermutigen, tut es. Und als allerletztes die Anwendung, Machine Gun Preacher. Wie fällt man so eine Entscheidung, wenn beide Sachen von der Bibel gut sind? Woher weiß ich im Einzelfall, was richtig ist? Die Antwort, ich muss im Geist wandeln. Ich muss die Dinge vor dem Angesicht Jesu Christi mit aufrichtigem Herzen bewegen. Und es kann sein, dass der Heilige Geist mir nichts sagt, vielleicht dann kann ich machen, was ich will. Es kann aber auch sein, dass mir dann klar wird und dass ich langsam erkenne, was dran ist. Ich habe das gemacht für unseren Machine Gun Preacher. Ich habe die Stelle bewegt vor dem Angesicht Jesu Christi, weil sie mich berührt hat. Und bei mir persönlich, kann es nicht für andere machen, aber mir persönlich hat Gott eben gezeigt, dass es, glaube ich, besser wäre in dem Moment. Ist nicht wichtig, ist nur eine Übung, aber das habe ich halt besprochen. Ich sage auch nicht, dass es unbedingt richtig ist, aber das ist das, was mir groß geworden ist, dass es wichtig ist, seiner Familie zuvorderst vorzustehen. Er kann nicht alle Kinder im Südsudan retten, aber wir müssen unserer Familie gut vorstellen. Und ich glaube, ich hätte an seiner Stelle die Limousine tatsächlich geholt. Ihr könnt den Film selber gucken, ihr könnt selber vor Gott prüfen, es ist nicht wichtig. Ich denke, Gott wird euch, wo es wichtig ist, in eurem Leben Klarheit geben. Vielen Dank. Ich würde gerne zum Abschluss beten.